Die Radio Wissen. Update.
Es stimmt, dass das Zusammenwirken unterschiedlicher Steuerregeln zu Steuerergebnissen führen kann, die nicht den allgemeinen und ethischen Normen entsprechen.
Das hat der ehemalige luxemburgische Finanz- und Premierminister Jean-Claude Juncker erst vor einem Monat einräumen müssen, als ein internationales Recherchenetzwerk die umstrittenen Steuersparmodelle seines Heimatlandes aufgedeckt hatte. Unangenehm, denn Juncker war gerade erst zum neuen EU-Kommissionspräsidenten gewählt worden. Jetzt hat das Netzwerk nachgelegt und zeigt, noch viel mehr internationale Unternehmen haben vom Luxemburger Modell profitiert und mit Hilfe der Behörden in Luxemburg ihre Heimatländer um Steuereinnahmen in Millionenhöhe gebracht. Die staatlich geförderte Steuerflucht in Luxemburg ist das Topthema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Es kann nicht sein, dass es einzelne Volkswirtschaften gibt, die ihr Bruttoinlandsprodukt dadurch erarbeiten, dass es einen Schaden bei den anderen gibt. Das kann man nicht hinnehmen.
Sagt Norbert Walter-Borjans, Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Aber offenbar beschreibt er genau das, was in Luxemburg über Jahre passiert ist. Neue Dokumente vom International Consortium of Investigative Journalists, kurz ICIJ, zeigen, die luxemburgischen Steuersparmodelle von Amazon, IKEA und Co. waren keine Einzelfälle. Die Steuerflucht hatte System und wurde von den luxemburgischen Behörden wohlwollend begleitet. Auch große Konzerne wie Skype oder der Unterhaltungsriese Disney haben Gewinne nach Luxemburg verlagert, um dort teils weniger als 1% Steuern zahlen zu müssen. Im Mittelpunkt der jetzt veröffentlichten Dokumente stehen die vier größten Beratungsfirmen weltweit: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young und KPMG, die die Steuersparmodelle mit der Luxemburger Verwaltung ausgehandelt haben. Markus Henn vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit.
Das Großartige an diesen Dokumenten ist eben, dass sie wirklich die einzelnen Fälle zeigen, die man so vorher überhaupt noch nicht nachweisen konnte. Weil die meisten, sowohl die Konzerne als auch die Gesellschaften, die prüfen, sich ja immer da herausreden und sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm.
Allerdings haben sich nicht nur internationale Großkonzerne via Luxemburg um ihre Steuerschuld gedrückt. Unser Reporter Benedikt Strunz weiß mehr.
In den Daten tauchen auch mehrere deutsche Unternehmen auf. Darunter die Chemieunternehmen Brenntag und Oxea und der Laborlieferant Sintec. Nordrhein-Westfalens Finanzminister Walter Borjans will die Deals, die auch nordrhein-westfälische Unternehmen betreffen, nun überprüfen.
Wenn es Unterlagen gibt, die zeigen, hier ist nicht sauber gearbeitet worden, dann ist dem nachzugehen, dann geht bei uns die Betriebsprüfung daran, dann geht die Steuerfahndung daran und gegebenenfalls ist das auch eine Angelegenheit für den Staatsanwalt.
Auch die Bundesregierung solle nun aktiv werden, so der Minister.
Ganz in Unschuld kann Deutschland in der Affäre seine Hände nicht waschen. Die Deutsche Steuergewerkschaft wies heute darauf hin, dass auch staatlich geführte Landesbanken in Deutschland Ableger in Luxemburg und in den Niederlanden gegründet hatten, um Steuern zu sparen, und das mit Wissen der deutschen Finanzbehörden. In Luxemburg spielte das Finanzministerium die neuen Enthüllungen heute herunter. Die Dokumente seien im Wesentlichen nichts Neues, außerdem sei alles legal gewesen, wenn auch vielleicht ethisch zweifelhaft. Die Firmen, die vom Luxemburger Modell profitiert haben, verwiesen ebenso darauf, dass alles nach Recht und Gesetz gelaufen sei. Pikant ist, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als ehemaliger Finanz- und Premierminister als einer der Architekten des Luxemburger Steuersparmodells gilt. Er hat gerade heute in Brüssel seinen Amtseid abgelegt. Als EU-Kommissionspräsident will er gegen geheime Steuerabsprachen zwischen Großkonzernen und einzelnen Ländern vorgehen. In einem Interview mit der FAZ sagte Juncker gerade noch, dass seine Glaubwürdigkeit durch die Affäre nicht beschädigt sei. Ein Rücktritt als Kommissionspräsident lehnt er ab.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
User HDB schreibt auf Twitter, Juncker attestiert sich selbst eine unbeschädigte Glaubwürdigkeit. Finde ich abgehoben und lächerlich zugleich. Auch Frank Seifert richtet seine Kritik auf der Internetseite der FAZ direkt gegen Juncker. Dieser Mann ist nicht zur Reflexion und Selbstkritik fähig. Würde er ohne Wenn und Aber zu den Fehlern der Vergangenheit stehen, wäre in der aktuellen Position weiterhin ertragbar, als Mr. Teflon kaum. Stattdessen vertieft er mit seinem Verhalten das Misstrauen gegenüber Brüssel und fördert die Politikverdrossenheit. User Cynic schreibt auf tagesschau.de, es bestand doch gar kein Zweifel daran, dass Firmen einer bestimmten Größe diese Möglichkeit auch ausnutzen werden. Das ist auch vollkommen richtig und nur konsequent. Würden ganz normalen Arbeitnehmern ähnliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, würden die von der großen Mehrheit ganz genauso ausgiebig genutzt. Auch das ist ganz normal und nicht verwerflich. Auch Tante Snugata twittert, wie sie jetzt alle überrascht tun. Pah, tut doch nicht so. Und Imali Pusram stellt klar, die Konsequenzen kann jeder ziehen. Diese Unternehmen werden vom Einkaufszettel gestrichen. Dann bekommen sie die Folgen zu spüren. Niemand ist auf Disney, Skype etc. angewiesen. Es gibt Alternativen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Vereinten Nationen verlangen, dass US-Beamte, die gefoltert haben, vor Gericht gestellt werden. Der UNO-Berichterstatter für Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte Ben Emmerson sagte, die Folter sei ganz klar auf hoher Regierungsebene organisiert worden. Der US-Senat hatte gestern einen Bericht vorgelegt, wonach CIA-Agenten nach dem 11. September Verdächtige gefoltert haben, um an Informationen zu kommen. Unklar ist, ab wann die US-Regierung von der Folter wusste. Laut dem Senatbericht wurde der damalige Präsident George Bush erst 2006 informiert. CIA-Vertretern zufolge wusste die Regierung von Beginn an Bescheid.
This award is not just for me.
Dieser Preis ist nicht nur für mich. Er ist für die vergessenen Kinder, die Bildung wollen. Er ist für die Kinder, die Angst haben und sich Frieden wünschen. Er ist für diejenigen Kinder, die keine Stimme haben und einen Wandel wollen. Ich bin heute hier, um für ihre Rechte einzutreten. Das sagt die Kinderrechtlerin Malala Yousafzai aus Pakistan, die heute in Oslo den Friedensnobelpreis bekommen hat. Die 17-Jährige setzt sich dafür ein, dass Mädchen zur Schule gehen können. Sie ist die bisher jüngste Friedensnobelpreisträgerin. Yousafzai teilt sich den Preis mit dem 60-jährigen Kailash Satyarthi aus Indien. Satyarthi kämpft mit seiner Organisation seit vielen Jahren gegen Kinderarbeit. In Stockholm wurden heute auch noch andere Nobelpreise überreicht, unter anderem an den deutschen Forscher Stefan Hell im Fach Chemie und den Franzosen Patrick Modiano in der Kategorie Literatur. Vor 3 Wochen hat Burger King seinem Franchise-Nehmer Yico gekündigt. Das Unternehmen stand in der Kritik wegen mangelnder Hygiene und weil es Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten haben soll. Jetzt ist Yico pleite. Das Unternehmen hat heute Insolvenz angemeldet. Nach eigenen Angaben ist Yico überschuldet. Eigentlich wollte das Unternehmen verhindern, dass es die Lizenzen von Burger King verliert und weiter unter dem Namen von Burger King Fastfood verkaufen. Yico hat fast 90 Filialen in Deutschland und beschäftigt etwa 3000 Mitarbeiter. In Köln ist heute der CDU-Parteitag zu Ende gegangen. Die Mitglieder haben unter anderem beschlossen, dass sich die Partei hauptsächlich auf Wirtschaftsthemen und Sicherheitsfragen konzentrieren soll. Bei der Wirtschaft will die CDU vor allem die Digitalisierung voranbringen und sich für mehr schnelles Internet einsetzen. Und Firmengründer sollen mehr unterstützt werden. Beim Thema Sicherheit ging es um Extremismus. Islamisten soll der Geldhahn zugedreht werden. Eine Entscheidung über ein Burka-Verbot wurde vertagt. Eine Kommission soll erstmal klären, ob die Partei damit rechtlich durchkommen würde. Der Prozess gegen Paralympic-Star Oscar Pistorius wird teilweise neu aufgerollt. Eine Richterin in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria hat die Berufung zugelassen. In dem neuen Verfahren soll die Verurteilung des beinamputierten Sprinters wegen fahrlässiger Tötung überprüft werden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Mordes und hatte deshalb die Berufung beantragt. Der 28-jährige Pistorius war vor 7 Wochen zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß wird im Berufungsverfahren nicht neu verhandelt.
Was noch wichtig wird.
Wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Das sind die wohl bekanntesten Worte von Berlins regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Der SPD-Politiker gibt morgen nach 13,5 Jahren sein Amt als Regierungschef der Hauptstadt ab. Seinen Rücktritt hatte Wowereit schon im August angekündigt. Dabei betonte er, dass er trotz der Querelen um den Hauptstadtflughafen und interner Machtkämpfen in der SPD freiwillig gehe. Jetzt übernimmt ein Neuer das Ruder in Berlin. Der Sozialdemokrat Michael Müller soll morgen von der schwarz-roten Koalition zum neuen Chef gewählt werden.
Jeden Tag müssen wir unter Beweis stellen, dass wir es können und dass wir das Zusammenleben in unserer Stadt jeden Tag ein bisschen besser machen wollen. Dieses gute Regieren ist für mich tatsächlich jetzt die wichtigste Aufgabe.
Und die Aufgaben sind nicht klein. Direkt nach seiner Wahl morgen muss Müller mit den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Länderfinanzausgleich beraten. Auf den ist Berlin mit 62 Milliarden Euro Schulden nach wie vor dringend angewiesen. In Köln treffen sich ab morgen die Innenminister zu ihrer Herbstkonferenz. Für ihre 2-tägige Tagung haben sie volles Programm. Auf der Agenda stehen Themen wie Hooligans und Fußballkrawalle, Rechtsextremismus, die Pegida-Bewegung und die Salafisten-Szene. Auch ein Verbot von Legal Highs soll thematisiert werden. Die Verkäufer der Substanzen nutzen bis jetzt eine Gesetzeslücke.
Und sonst in der Welt?
Brasilien ist mehr als 20 Jahre lang vom Militär regiert worden, so wie auch andere südamerikanische Länder. Und auch in Brasilien sind während der Diktatur in den 60er, 70er und 80er Jahren Menschen getötet und gefoltert worden. Eine Untersuchungskommission hat darüber einen Bericht erarbeitet und ihn heute vorgelegt. Darin sind mehr als 430 Opfer dokumentiert, die aus politischen Gründen getötet wurden. Die Kommission geht davon aus, dass es tatsächlich noch deutlich mehr waren. Der Bericht listet außerdem die Namen von mehr als 300 Militärs, Polizisten und Beamten auf, die für die Verbrechen verantwortlich sein sollen. Allerdings können sie in Brasilien im Moment nicht vor Gericht gestellt werden. Bis heute gilt ein Gesetz, das sie vor Strafverfolgung schützt. Die Kommission hat empfohlen, dieses Gesetz abzuschaffen. Für den Bericht hatte die Kommission mehr als 1100 Zeugen befragt. Auf die Archive des brasilianischen Militärs durfte sie dabei nicht zugreifen. In Indien darf man jetzt versuchen, sich selbst umzubringen. Die indische Regierung stuft einen Selbstmordversuch nicht mehr als strafbar ein. Bisher konnte jemand, der sich selbst töten wollte, für bis zu einem Jahr ins Gefängnis gesperrt werden. Die Regierung sagt, dass sie mit der Entscheidung dem Rat ihrer eigenen Justizkommission folgt. Die hatte Strafen für Selbstmordversuche als völlig überkommen bezeichnet, allerdings schon vor 6 Jahren. Aktuell könnte die Regierungsentscheidung einer Bürgerrechtsaktivistin aus dem indischen Bundesstaat Manipur helfen. Sie sitzt in Haft, weil sie vor 14 Tagen in den Hungerstreik getreten war. Damit will sie gegen die indische Armee protestieren, die in der Gegend Gräueltaten an Zivilisten verübt haben soll. Die Behörden sehen den Hungerstreik aber als Selbstmordversuch an und lassen sie im Moment zwangsernähren. Indien hat eine der höchsten Selbstmordraten der Welt. Im vergangenen Jahr haben sich dort mehr als 130.000 Menschen das Leben genommen. In Irland sind wieder tausende Menschen wegen ihres Trinkwassers auf die Straße gegangen. Oder besser gesagt, weil sie nicht einsehen, dass sie bald für Wasser bezahlen sollen. Trinkwasser ist seit Ende der 90er Jahre für Privathaushalte in Irland kostenlos. Ab dem neuen Jahr aber sollen die Iren bezahlen, und zwar bis zu 160 Euro im Jahr für Single-Wohnungen und bis zu 260 Euro für Mehrpersonenhaushalte. Die Gebühren hat die irische Regierung eingeführt, um damit das marode Leitungs- und Abwassernetz zu sanieren. Aus dem normalen Haushalt kann sie das wegen der Schuldenprobleme nicht bezahlen. Die Demonstranten in Dublin zogen vor das Parlament und riefen "No way, we won't pay". Irlands Umweltminister machte klar, dass die Wassergebühren trotzdem kommen.
Wissensnachrichten.
Armbänder, die Schritte zählen oder eine Pulsuhr, so kann man sich selbst beim Sportmachen ein bisschen kontrollieren. Im Profifußball hat die Technik inzwischen aber ganz andere Dimensionen angenommen. Die Spieler werden im Training komplett verkabelt und der Coach schaut aufs Tablet, ob sie sich auch ordentlich anstrengen. Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Big Data, also auch im Fußball, oder was?
Genau das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Große Clubs wie der FC Chelsea, Bayern München und auch die Nationalmannschaft sammeln haufenweise Daten über ihre Spieler. Konkret bedeutet das, die Spieler tragen am Körper jede Menge Technik. Im Hemd eingenäht ein Pulsmesser, Bewegungssensoren und Schrittzähler in den Schuhen und am Rücken ein GPS-Chip, der die Daten dann überträgt zu einem Rechner und der analysiert dann, vergleicht die Werte mit alten und gefiltert geht alles zum Coach am Spielfeldrand.
Und der schickt dann die faulen Spieler vom Feld oder was?
Ja, oder die müssen beim Training noch eine extra Runde drehen auf dem Platz. Die Idee dahinter ist aber eigentlich nicht, faule Spieler zu bestrafen, sondern zu gucken, wo muss sich jemand verbessern, wie fit ist einer nach einer Verletzungspause zum Beispiel. Die Hersteller, zum Beispiel Adidas, planen, dass ihre Systeme nicht nur im Training, sondern auch bei Ligaspielen eingesetzt werden. Dann könnte ein Coach schon am Puls sehen, wenn jemandem die Puste ausgeht, ihn direkt rausnehmen und für das nächste Champions-League-Spiel dann schonen. In der Bundesliga sind solche technischen Hilfen bis jetzt aber nicht erlaubt.
Klingt grundsätzlich gut, trotzdem eine Menge Daten, die da erhoben werden. Wie finden die gläsernen Spieler das denn selbst?
Die meisten stört das offenbar nicht, solange die Daten nur intern verwendet werden. Ein Sprecher der Vereinigung der Vertragsfußballer hat der SZ gesagt, dass die das eher als Hilfe sehen. Sie wollen sich verbessern und wissen, wie. Denn nur wer immer Leistung bringt, steht beim Spiel auch auf dem Platz.
Okay, nicht nur Fußballspieler sind wertvoll, sondern, Achtung, anderes Thema, auch die besonderen Nüsse der Seychellenpalme. In letzter Zeit werden sie aber reihenweise von Wilderern gestohlen. Warum?
Weil der Handel auf legalem Weg stark kontrolliert wird, man für die Nüsse aber viel Geld bekommen kann, ungefähr 400 Euro pro Kilo. Und das liegt an der besonderen Form. Die Nüsse sind nämlich groß und schwer und sie sehen so aus wie ein sehr gut geformter Frauenpopo. Mhm. Deswegen heißen sie auch Poponuss bei uns. Gegessen wie zum Beispiel Kokosnüsse werden sie nicht. Aber es ist auch nicht verwunderlich bei der Form, dass sie in einigen Ländern als Aphrodisiakum gelten, zum Beispiel in China. In letzter Zeit hat die Wilderei auf den Seychellen so zugenommen, dass Umweltschützer jetzt Alarm schlagen.
Und da geht es wahrscheinlich wahrscheinlich nicht um ein paar Nüsse mehr oder weniger.
Das Problem ist, dass die Seychellenpalme zu den bedrohten Arten gehört. Sie kommt nur auf den Seychellen vor und tut sich auch bei der Fortpflanzung schwer. Ihre Nüsse brauchen 7 Jahre, bis sie reif sind. Und wenn sie dann runterfallen, nochmal 2, bis sie überhaupt keimen und dann also eine neue Pflanze wächst. Außerdem schlagen die Wilderer die Nüsse oft direkt an der Palme ab. Dadurch wird die so geschädigt, dass sie dann auch noch weniger Früchte trägt.
Danke, Anne Tepper.
Wetter.
Der Regen kommt heute Abend vor allem im Süden und im Osten Deutschlands runter. Teilweise schneit es auch. Im Norden und Westen ist es zwischendurch auch mal trocken. Die Temperaturen gehen runter auf 5 bis minus 2 Grad. Morgen wird es regnerisch weitergehen. In den Mittelgebirgen fällt teilweise dauerhaft Schnee. An den Küsten ziehen Sturmböen durch. Dabei werden es höchstens 1 bis 8 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.